Musikerinnen und Musiker mit Haltung. Vier Episoden habe ich bereits produzieren können und jede mit spannenden Musikerinnen und Musikern und einmal sogar mit einer Musikmanagerin. Ich mache diesen Podcast total gern, freue mich, Interviewpartner auch mal für mich ganz privat zu treffen und abseits vom beruflichen Journalismus, von dem ich ja auch lebe. Und die nächsten Anfragen laufen bereits. Ab Herbst gibt es dann wieder was Neues. Hier in dieser Episode will ich euch alle nochmal kurz vorstellen, die ich bisher interviewen durfte. Als da wären Jeremy Cunningham von der DIY-Band The Levelers, Michau und den aus Syrien stammenden Thabet von der Dresdner Banda Internationale, die Laienmusikerin und Managerin vom Niederrhein Bianca und Franz Simsel von den Unterbiberger Hofmusikern, erzählt was über deren weltoffene Volksmusik. Beginnen wir mit Jeremy oder kurz Jazz, Bassist und Designer von The Levelers. Er ist Gründungsmitglied, wie die meisten der jetzigen Besetzung der Levelers. Seit 30 Jahren gibt es die Band schon. Die Levelers sind eine Indie-Folk-Band aus der Stadt Brighton. Das liegt im Süden von England an der Küste. Die Band hat da ein eigenes Haus, einen eigenen Proberaum, ein eigenes Label, ein eigenes Studio, eigene Bar und so weiter. DIY halt, do it yourself. Und das ganze DIY-Ding, das ist sowas wie eine Ideologie der Band mit einer Message. Wenn ihr das System ändern wollt, dann macht es halt. Jeder Einzelne kann das tun.
Don't trust anyone. Think for yourself. Don't even trust us, you know, think about what we're saying, you know, it's like, it's always down to the individual, you know, we can't change the world, but you can, you know, if there's enough of you, enough of us, things will change, things can change, but they won't change just by you listening to the Levelers, that won't change anything, it'll just make us a bit richer, thank you very much, but if you want to change the world, you've got to get out there and do it yourself, and if our music makes that more comforting, then all that would make us very happy.
Jazz gehört auch zu den Songwritern. Zum Beispiel hat er seinen Anteil bei der Entstehung des wohl bekanntesten Songs der Band gehabt. One Way, geschrieben von Mark Chadwick, Jeremy Cunningham, Charlie Heather, Jonathan Savink und Simon Friend, erschien bei China Records im Jahr 1991. Später dann Warner Brothers, die Songrechte liegen bei Universal Records. All the problems of the world won't be solved by this guitar. Diese Textzeile stammt von Jazz Cunningham. Der Song ist ein Abgesang an jede Form von Hierarchie, ein Glaubensbekenntnis an die Stärke jedes Einzelnen. Das ist ein Song, wobei jedem Konzert, jeder Konzertgast den Refrain mitsingen kann. Die Zeilen bleiben auch 30 Jahre später in den Köpfen der Fans erhalten. Die Levelers und ihre DIY-Ideologie. Alles selbst machen. Schließlich haben sie auch noch was anderes selbst auf die Beine gestellt. Keine andere Band hat das bisher so geschafft. Ein eigenes Festival.
How did you get the idea and who got the idea, the first idea, to found your own festival?
That was Mark, our singer.
Uh-huh.
We basically did a big festival in the UK, which isn't going anymore, and it was just fucking awful. It was terrible. Just really treating the audience really badly, you know. And we were sitting backstage, and we were going, "Oh fuck, you know, we've ended up being a part of this. You know, we should have checked this more, because now it makes us look bad as well." And then Mark was going, I think he'd been saying it for a while, like, we should just do our own festival. You know, because we've done all these festivals, we know how to do it. And I thought he was crazy. I just went, no, that's fucking crazy, man. But I didn't say anything. You know, I let him carry on talking because I could tell he was into it. But in my head, I thought he was absolutely crazy and it would never happen. But over the next couple of years, he did a bit of research. It's basically him that made it happen. You know, it was all kind of his idea, and the rest of us kind of jumped on the back of it and... Luckily for us, it ended up well. But it took everything we got. We had to mortgage everything we had to set up that festival. And if it hadn't have sold out the first year, we would have lost everything. So it was a big gamble. but luckily it paid off.
Was there a discussion in the band if you should take that risk?
No, we all wanted to take the risk. Yeah, there wasn't any discussion about it. We all knew that we wanted to do it.
Seit 17 Jahren gibt es jetzt das Beautiful Days Festival. Das letzte fand erst vor ein paar Wochen statt. Jedes Mal im August im Örtchen Devon in Cornwall. Und hier bestimmen die Levelers selbst, was da läuft. Nicht die großen Konzertgurus à la Lieberberg oder so. Hier gibt es kein Sponsoring, keine Bühnen, die von Werbebannern zugepflastert sind. Das ist ein total familienfreundliches Festival mit bezahlbaren Eintrittspreisen und mit Topbands wie Primal Scream, The Pogues, Susan Vega, Therapy, Fairport Convention. 2019 waren Skunk and Nancy und Ziggy Marley die Headliner. Auch die Levelers spielen jedes Mal meist zweimal, einmal akustisch, einmal im normalen Setup. Ein Haufen Musiker, die ein Festival gründen, organisieren, managen und logistisch durchführen kann. Passt das zusammen? Kann sowas gut gehen?
How did you have the experience how to manage such a festival?
Just because we've done so many festivals and we grew up, basically, you know, the Levelers as a band, we grew up on the UK underground festival circuit. Free festivals, you know, with travellers and people living in buses and stuff, going from one to another to another. So we basically just got in touch with all our old friends who knew how to organise that kind of thing. And all the new friends we'd made playing the big, you know, the Glastonbury's and stuff like that. And, you know, we just pulled it all together between the new people, you know, getting all the best sound equipment and stage and stuff. And the old people who knew how to manage everything and make it work and have it like an old school festival, because we didn't want it to be like the big corporate festivals that we'd grown to hate. We wanted it to be like the ones we went to when we were young, that were a bit more chaotic and anarchic, basically.
I just wondered, how do you make money with it?
Makes money, but what we do is we've never taken any money out of it ourselves. It rolls over. So the festival every year makes a bit more money. Every year, all that money rolls over to the next year. Basically means everything gets put back into the festival. The festival's not going to get any bigger than the 20,000 it is already, so we're not going to have any more people at it. But we can just make things better for those people that do come. Every year we can afford to get slightly, you know, bigger bands. We can expand the festival site so there's more room for all the people and stuff. So, no, it's just kind of takes care of itself, really, with a bit of management. You know,
what's actually your job? Was it in the beginning and what is it now?
Same as it always has been. Mine's like site artwork and, you know, the vision, the visual aspect of it.
So the whole festival has a lot of your artwork.
Yeah.
Presenting.
Yeah, it has a lot of my artwork, and it has a lot of other artists that you know, fit the part, that look, you know, that are up, you know, that want to show their work there as well.
Is it always in the same place?
Yeah.
So you've booked it for some couple of decades, actually.
Pretty much. Yeah. Yeah. We've put in infrastructure there now, so there's you know, there's gas and electric running around the site underground, and we've built bridges there. We've built hard footing for the stage, and so I know it's kind of it's an ongoing thing between us and the landowner.
Is it a farmer actually?
Kind of. It's a kind of like a stately home, really. It's private grounds, so it's privately owned, but it is farmland. Yeah, a lot of it. Yeah. It's like Glastonbury, same deal.
Und so haben die Levelers ein Wort mitzureden, wer als Künstler dort einen Auftritt bekommt.
Yeah, oh yeah, well, we choose, yeah, we do, yeah.
You alone?
Not me, no, our band, okay. Levelers does, and then we do it with the guy that properly runs the festival for us, Dave, who's our agent, and he recommends bands, because we can't afford all the bands we want, for a start. So we have to take their fees into account. And what happens is we give a list of bands we really want to play. He gives a list of bands that we can afford. And then we try and make the choice from that, from those two lists.
So
doesn't always work out.
aber es ist jetzt auch nicht so, dass dort nur Leute eine Bühne bekommen, die ideologisch mit den Levelers übereinstimmen. Jazz erklärt's.
Not really. Not really. I mean, they're bands that we like, so yeah, there probably is a bit of that. But we also have a thing called the Rebel Tent, which is like a political debating tent. And we have everyone in there from like the extreme left to the extreme right, you know, just debating their political view. You know, we get criticised for it every year, you know, because people can't understand why we would invite anyone of extreme right to come in and talk. But our thing is, you've got to listen to everyone. You know, we can't just censor these people. We've got to, you know, got to let them have their say, and then we can tell them to fuck off, you know. But yeah, so it has that political aspect to it. But you know, it doesn't mean to say that we like all the bands that play. It's not like the Levellers' favourite bands end up playing. It's you know, we just pick the bands that we think are going to be the best for the audience, give them the best weekend.
Auch in diesem Jahr ist es wieder top gelaufen, und bei meiner Urlaubsplanung für die nächsten Jahre steht Devon im August auf meiner Wunschliste. So viel zu Jazz von den Levelers, deren Festival und deren DIY-Lebensstil. Die nächste Band, die ich euch vorstelle, hat zwar kein eigenes Festival, aber dafür spielen sie immer mal wieder gerne auf, aber nicht nur auf Festivals, sondern bei Demonstrationen gegen rechts. Die Banda Internationale kommt aus Dresden, besteht hauptsächlich aus Blasmusikern und existiert dort unter dem Namen Banda Kommunale schon seit Anfang der Nullerjahre. In der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-16 war die Banda sehr engagiert, spielt bei Demonstrationen gegen die Pegida und auch bei verschiedenen Flüchtlingsunterkünften. Ich habe mit Gründungsmitglied Michał, einem gebürtigen Polen, und mit dem Oud-Spieler Thabet aus Syrien gesprochen.
Es war natürlich für viele Leute eine völlige Überforderung. Also abgesehen von den Geflüchteten selbst, die ja wirklich auch sichtbar einen langen Weg hinter sich hatten, war das auch für diejenigen, die geholfen haben, die irgendwie diese Zeltstädte aufgebaut haben, die Leute in den Turnhallen betreut haben. Man muss sich vorstellen, es kommen immer mehr Leute zusammen. Es ist, jeder hat da seine hygienischen Vorstellungen oder auch nicht. Es ist alles sehr improvisiert. Das heißt, nach einigen Tagen herrschen da hygienische Zustände, die für alle belastend sind, die auch totalen Stress erzeugen. Ich habe da ziemlich schnell Kontakte zum DRK und anderen Organisationen geknüpft, und die waren wirklich sehr dankbar, dass man da für eine kurze Zeit eine gewisse Entspannung reingebracht hat, ne? Dass die Leute mal kurzzeitig fröhlich waren und es auch so einen Augenblick des Willkommens gab, den die Leute einfach nicht erlebt haben. Ne? Die mussten sozusagen Formalitäten hinter sich ergehen lassen, Untersuchungen, Anträge, Papierkram, Polizei, Behörde, die ganze Scheiße. Dann waren sie unter, also schlimmstenfalls ja auch noch mit ihren vermeintlichen Feinden unter einem Dach, ob es jetzt dann die Kurden und die ja, wer auch immer sich dann auch noch angefangen haben zu keilen. Es gab ja auch Schlägereien in diesen Zelten, das liegt ja auf der Hand, ne? So. Und dann gab es, ich fand also die Augenblicke, die dann, na, da haben Leute auch miteinander getanzt, die auch sichtbar nicht was miteinander zu tun hatten. Ne?
Auf eure Musik dann?
Genau, genau. Also ich kann mir eine tolle Szene in der Turnhalle erinnern, wo jemand hat mit einer Krücke irgendwie offensichtlich irgendwie aus dem arabischen Raum mit einer schwarzen Frau getanzt hat und die sich auch nicht verständigen konnten, aber einfach mal, ne, da irgendwie kurz einen gemeinsamen Augenblick gefunden haben. Und zurück betrachtet wundere ich mich schon, dass wir so viel Energie und so viel Zeit und so viel Ausdauer aufgebracht haben. Ne? Es ist einfach ein totales Privatvergnügen, was wir machen. Es ist, jeder hat seinen Job, jeder hat seine Arbeit, und das waren ja wirklich uns, also ich glaube, wir haben jetzt allein mit der Banda Internationale, sind ja nicht alles irgendwie gebuchte Konzerte, so wie heute Abend, sondern oft waren das einfach Eingriffe, Initiativen, Demos und so. Wir haben schon zusammen mehr als 100 Konzerte gespielt. Und davor war es auch ein unglaublicher Haufen. So, ne?
Nochmal so die Frage, wie war's denn? Ihr wart auch in Freital und Bautzen und so. Ich weiß nicht, wie habt ihr dann auch zueinander gefunden?
Ja, okay. Wie hast du uns gefunden, Thabet?
Ja, also ein Freund von mir arbeitet an einer Initiative und hat mir gesagt, er spielt Musik selbst. Und wir haben uns überlegt, ob wir was zusammen anfangen. Da sagte er mir, ich kann nicht was Richtiges mit dir machen. Du spielst besser als ich. Aber hier ist eine Band, die sind coole Typen und vielleicht kannst du mit denen was spielen oder einfach die Leute kennenlernen. Ich habe einfach Mihao angerufen und er sagte mir, ja, komm vorbei. Ich war bei ihm zu Hause vor der Probe und ich hab ihm meine Oud gezeigt. Wir haben ein bisschen über Musik geredet, über Platten und so weiter. Dann waren wir bei der Probe und das war so einfach, das war plötzlich so eine, ich hatte die Idee, also mit diesen Leuten kann ich jahrelang spielen. Also sie haben so ein arabisches Lied gespielt und ich war sehr begeistert, wie die Melodien, die arabische Laune irgendwie anderes interpretiert haben. Und das war sehr schön. Ich dachte mir, okay, also hier kann man was Richtiges machen. Das war im September, glaube ich, genau 2015. Und dann waren wir unterwegs und das erste Konzert, das ich mit der Band da gespielt habe, war in Freital wieder. Und da hat die Bande sich sehr stark gegen die Rechtsextremisten positioniert. Und wir waren da und das war wirklich, ich habe gesehen, wie die Menschen unsere Musik wahrgenommen haben. Also man hört immer, also bleib zu Hause, zum Beispiel in Dresden, am Montag zu Hause bleiben, im Freital, also in diesem Viertel nicht gehen oder so. Und plötzlich kommt eine Band mit vielen Ausländern und spielen arabische Lieder und spielen auch andere funky Musik oder Jazz oder was auch immer. Und wir zeigen auf der Bühne, es geht und es passt eigentlich, also Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammen, was zu anzufangen. Und genau, also wie gesagt, das war einfach Frieden, also es ist eine Freude und ich hatte selbst Angst, ich habe Mihao damals gefragt, es ist sicher eigentlich dahin zu gehen mit meiner Oud, das Instrument kostet auch viel und ich hatte selbst Angst, aber durch das Spielen, durch also auf der Bühne zu sein, nicht auch immer mit dem Publikum zu sein, habe ich diese Ängste auch irgendwie hinter mir gelassen. Jetzt bin ich der Einige. Und eigentlich Mihao und ich sind wir die beiden, die immer sagen, hey, wir müssen noch mehr Demos spielen. Wir müssen auch so uns auf der ersten Linie positionieren und Mut zeigen. Und ja, das ist so ein Prozess. Und was bei uns in einer kurzen Zeit funktioniert hat, könnte in der Gesellschaft funktionieren. Das ist, was wir versuchen zu zeigen. Und was am wichtigsten für mich persönlich ist, das zu zeigen, Integration ist ein Weg, also es geht beide Richtungen. Und das ist nicht Assimilation, ich spiele nicht wie Deutschen oder die deutschen Schlager, wir haben ein paar Schlager, die von unserem Sänger aus Burkina Faso gesungen sind, aber es ist wirklich das Beste von allen Kulturen zu nehmen und so eine Mischung davon zu machen, das könnte nur gut sein. Und hoffentlich kommt so an einem Tag, so, dass wir das in Deutschland, besonders in Sachsen, verwirklichen können oder einfach auf der Straße täglich sehen, anstatt was wir heutzutage sehen oder erleben.
Ich stelle mir es tatsächlich irgendwie nicht ganz ungefährlich vor, was er da macht. Ja, also ich meine, man kommt ja eben auch zu den Zeiten 2015, 16 und so weiter, wenn man da in Flüchtlingsheime spielt oder eben auch mit Rechtsradikalen. Ja, man weiß ja nie.
Ja.
Ihr stellt euch auf eine Bühne und musiziert einfach ohne Angst. Das ist Respekt, muss ich sagen.
Ja, also im Nachhinein haben wir jetzt tatsächlich so über ein, zwei Dinge erfahren, wo es hätte auch irgendwie schief gehen können. Also abgesehen davon, dass es in Freital eine sehr aggressive Stimmung war. Aber da über das Konzert, worüber Sabat gerade gesprochen hat, da gab es tatsächlich im Nachhinein irgendwie, kam raus, dass es dann eine Bombendrohung gab. Und in Freital gab es einfach die Terrorzelle Freital. Also das waren Leute, die einfach dort unterwegs waren. Die waren unter dem Volk und sie hatten Pläne. So, ne? Und das ist, ich glaube, damit, keine Ahnung, ey, aber das haben wir echt nicht auf dem Schirm, wie man jetzt mit sowas umgehen soll, weiß ich nicht.
Fabet weiß noch ein Beispiel, wo es wirklich heikel wurde.
Das war in Ostritz, wo die Neonazis in Deutschland oder aus Deutschland, aus Polen und aus Tschechien sich versammelt haben. Und das hat viel Ärger gemacht, auch von unserer Seite mit einer engagierten Menschen. Und wir sind da hingegangen. Aber wir wollten nicht zu den Politikern spielen. Wir sollten zu den Menschen spielen und ja, so unsere Unterstützung auch zeigen. Aber das war komisch, nachdem die Politiker weggegangen waren, war die Polizei auch mitgegangen, weggegangen, und dann kamen die Rechtsextremisten zu der echten Veranstaltung, würde ich sagen, und waren sie aggressiv und gewalttätig irgendwie. Und wir hatten Glück, dass wir davor, also eine halbe Stunde davor oder mehr oder weniger fertig waren und auf dem Weg zu einem anderen Ort, das war in Thüringen, das war
Schnellroda,
genau. Wir sollten zu einem anderen krassen gegen Demo, also gegen Götz Kubitschek, also Verlag spielen. Und weil wir früh weggehen sollten, hatten wir Glück und die Polizei hat die andere Band, die nach uns gespielt hat, nicht geschützt irgendwie. Und sie mussten mit ihren Instrumenten fliegen oder fliehen. Und das ist sehr verunsichernd. Man denkt, dass man hier in einem demokratischen Land die eigene Meinung, besonders mit Musik, es ist so ein ganz friedlicher Weg, die Meinung äußern kann. Aber manchmal ist es nicht so sicher. Aber das hat uns nie niedergeschlagen irgendwie. Ist auch wenn wir denken, es könnte auch unsicher sein. So ist es halt so. Es ist unsere Aufgabe.
Musik mit Haltung, mit politischer, gesellschaftspolitischer Haltung. Da wollte ich von den beiden wissen, wie wichtig Ihnen das ist.
Warum jetzt ausgerechnet mit Musik? Was assoziiert ihr mit Musik? Was ist der Wert von Musik in dem Zusammenhang?
Warum mit Musik? Weil ich glaube, das macht dann jeder, ist angehalten, das vielleicht auf seiner Ebene zu machen, mit dem, was er am besten kann. Ich glaube wirklich, Musik ist, wenn man Musik liebt und Musik verstanden hat und ein bisschen weiß, wie sie entsteht und wo sie herkommt, kann man einfach andere Leute nicht hassen, finde ich. Das ist so. Oder man hört halt nur so Hassmusik oder so, ne? Aber Musik trägt so viel von dem, was Nationalisten versuchen, irgendwie auf eine krude Art und Weise zu bewahren. Aber sie werden das niemals tun, weil sie haben diejenigen schon früher umgebracht, die für die Kultur in dem jeweiligen Land eingestanden sind. Sie haben sie fortgejagt und dann wollen sie sich Dinge aneignen, an denen sie niemals beteiligt waren. Also wenn man jetzt aller identitäre Bewegung die Gesellschaft säubern würde von denjenigen, die nicht von hier sind und kulturell nicht hierher gehören, dann frage ich mich, was wäre dann irgendwie deutsche Literatur, Musik und Kunst? Tut mir leid. Also die Dinge, wofür Deutschland Anerkennung bekommt, entstehen nur aus Symbiose. Und keine Ahnung, ey, guck doch mal, wie viele Leute Deutschland 33 verlassen haben. Ja, also und dann zieht man den immer so aus dem Grabe, wenn es um deutsche Kultur geht. Aber eigentlich hat man den in den Arsch getreten.
Letzte Frage. Was glaubt ihr, kann man mit Musik wirklich auch die Gesellschaft in einer gewissen Art und Weise ändern?
Ja, das ist die große Chance, finde ich. Also, weil Leute, Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene stehen einfach auf Musik. Und ich finde sozusagen die Befremdlichkeit höchst fragwürdig, ob Politik in der Musik was verloren hat. Ne? Es gibt ja so Leute, die sagen, ey, trenn das auch mal. Ne? Das, die Kunst sollte nicht politisch sein und Musik sollte nicht politisch sein und das Museum sollte nicht politisch sein. Doch, verdammt nochmal, genau das sind die Leute, die die Werte dieser Demokratie verkörpern und verteidigen. Und Musik hat die Aufgabe, finde ich, Dinge zu übermitteln, in ja, manchmal auch niedrigschwellig. Aber ich glaube, also mich enttäuscht manchmal Leute, die jetzt aktuell einfach nichts zu sagen haben und oder sich nicht trauen, weil ihre Verkaufszahlen einbrechen könnten. Und ich frage mich, hey, dann wachst du irgendwann auf und da bist du genauso geliefert wie alle anderen auch. Aber du hast die Chance verpasst, einfach da was dagegen zu tun. So, ne? So sehe ich das.
Eine echt mutige Kombo, die Banda Internationale aus Dresden, die sich nicht davor scheut, genau dort auch gesellschaftspolitisch aufzutreten, wo es am dringendsten notwendig ist. Auch Bianca Lein, Musikerin und Labelmanagerin, ist genau dort tätig, wo es nötig ist, in ihrer Heimatregion am Niederrhein. Wo bitte nochmal? Bands vom Niederrhein hatten leider Gottes keine große Auswahl an Förderungen, fast keine großartigen Festivals in unmittelbarer Nähe, maue Auswahl an Auftrittsmöglichkeiten, schwer sich damit mal zu etablieren, eine Fanbase aufzubauen.
Ich merke also, was hier ganz wichtig ist, ist immer noch so das Netzwerken am Niederrhein an sich. Als Label versucht man natürlich, irgendwelche Fördertöpfe abzugreifen. Das ist ja ganz logisch. Ohne das funktioniert es halt auch nicht so, wie man es gerne hätte. Und man will ja was tun für die Bands und so. Und das geht eben nur, wenn man auch Fördergelder bekommt. Aber für den Niederrhein ist kein Fördertopf da. Also egal, die sind immer, egal ob das jetzt NRW-weit oder bundesweit ist, es sind immer bestimmte Regionalverbände oder Regionalorganisationen, also es ist halt immer so aufgeteilt und die sind dann eben für den Bereich zuständig, für den Bereich und die sind zum Beispiel für Köln oder andere fürs Münsterland und so und egal, wen ich anrufe, Niederrhein, sind wir nicht für zuständig. Also ja, dann stellst du fest.
Für den Bezirk?
Nein, es gibt niemanden für Niederrhein und das war halt echt so ein Problem, dass wir gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen auf uns aufmerksam machen, auf Musik am Niederrhein.
Und genau da ist Bianca auf dem richtigen Weg. Mit ihrem Label Dackelton und Scarecrow Sounds hat sie immer einen Blick für Newcomer-Bands mit Wurzeln am Niederrhein. Einige große Namen in der Indie-Szene sind auch schon dabei, wie Was, wenn's regnet oder das Mondo Mashup Soundsystem oder Sebastian Dai. Sie ist sehr engagiert bei der Vorbereitung des MAP-Festivals in ihrer Wahlheimatstadt Rheinberg. MAP steht für Music Arts Project. Was das ist, erklärt sie.
Das MAP besteht aus verschiedenen, also es ist Music Art Project, ist die Abkürzung MAP, besteht aus verschiedenen Bereichen. Also wir haben Poetry Slam, wir haben Street Art Künstler dabei, die aus dem Ausland eingeladen werden. Poetry Slam auch, um junge Künstler da zu unterstützen. Da gibt es eine Zusammenarbeit hier mit dem Amplonius Gymnasium zum Beispiel, dass man, also es wird da veranstaltet, diese Poetry Slam Abende werden nicht immer da veranstaltet, aber ein Großteil der Veranstaltung läuft dann eben da. Und dann werden auch Schüler, die sich mal ausprobieren wollen, dann quasi mit einbezogen. Die haben die Möglichkeit, dann da auch noch mit aufzutreten. Street Art ist halt eine ganz spezielle Sache. Also mittlerweile fällt es Fremden auf, die nach Rheinberg kommen, die sagen, was habt ihr hier für tolle Graffitis und so. Das war natürlich früher nicht so, das hat sich einfach so entwickelt. Und ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich auch schon so ein Zugpferd eigentlich, um Leute nach Rheinberg zu bekommen. Mhm. Manchmal ist es an ganz versteckten Stellen, wo man nicht mit rechnet, wenn zum Beispiel der Prophet seine Rollos runterlässt. Wenn die Kneipe schließt und die Rollos sind unten, dann sieht man also ganz tolle Kunst.
Für Nicht-Rheinberger, der Prophet ist eine Kneipe in der Rheinberger Innenstadt.
Und dann haben wir halt ein Wochenende, im Moment noch ein Wochenende, Freitag, Samstag, Musikfestival, was wir eventuell auch mal auf einen Tag reduzieren, damit das alles organisatorisch und finanziell besser zu stemmen ist. Ja, und bei dem Musikfestival ist schon so, dass viele Bands hier aus der Gegend eben dabei sind. Es ist eigentlich selten mal, dass eine Band von sehr weit weg kommt, was wir auch mal ganz schön finden würden, wenn wir einen größeren Headliner hätten, aber den können wir uns halt einfach nicht leisten. Es kostet keinen Eintritt. Wir haben in der Form nicht wirklich Einnahmen und deswegen ist es alles schwer zu finanzieren. Und dann ist das auch ganz schön, dass die Bands hier aus der Gegend bereitwillig dann eben auch mal mit einer kleinen Gage klarkommen. Das ist sehr schön. Mhm. Ja.
Und ich sag mal so, warum existiert es jetzt schon so lange? Wir haben ja Jubiläum diesen Jahr, 20-jähriges. Warum, wie kam das zustande, dass da immer so viele Menschen gekommen sind?
Ich glaube, das liegt in erster Linie tatsächlich an einer Coverband. Also an einer guten Coverband. Es haben sich mal die Bands hier in Rheinberg, also ich habe einfach das Gefühl, als ich früher hierher gekommen bin, dass so in den 90ern die Bands sich nicht besonders gut leiden konnten untereinander, weil die sich immer als Konkurrenz angesehen haben. Das hat sich dann gewandelt, indem die Musiker dieser Bands, nicht aller Bands, aber vieler Bands eben zusammen in einer Coverband sich zusammengeschlossen haben. Die Band heißt Zauberlehrling und spielt, ja, es ist halt eine Rock-Coverband, aber sie covern halt nicht nur Rock, sondern sie machen andere Songs zu ihrem Ding. Also es wird halt eine Rocknummer da draus. Und das hat eigentlich dann immer Leute gezogen, weil man ja auch die Musiker kennt, die dann in dieser Band spielen. Also das war letztendlich die Band, die das MAP ins Leben gerufen hat. Und einige aus der Band sind eben auch im Orga-Team. Was ich wirklich schön finde, ist eigentlich, dass es immer auch einen Wechsel gibt. Also es ist nicht so, dass jetzt einer da rausgeht aus der Band und dann fehlt der in Anführungsstrichen. Also irgendwer rückt immer nach. Also es sind immer so 12, 13, 14 Leute vielleicht, die im Grunde, wenn sie wollten, 4 Stunden am Stück spielen können, ohne einmal Pause zu machen, weil sie alle rotieren. Also es singt nicht jeder jedes Mal oder so, sondern er singt dann 2, 3 Stücke, geht wieder runter von der Bühne und der nächste Sänger kommt. Also das ist eigentlich ganz schön. Und ich glaube, dass diese Abwechslung, die da passiert, das gefällt halt auch dem Publikum. Und das ist tatsächlich die Band, die hier die meisten Leute zieht. Da kommen dann eben 3000 Leute oder so.
Ich muss sagen, ich finde das, was Bianca immer wieder in verschiedenen Funktionen als Labelmanagerin, Verbandsvertreterin, Festivalorganisatorin versucht umzusetzen, ist einfach toll. Und mal ernsthaft, ist es nicht auch unser aller Aufgabe, die ländlichen Regionen einfach nicht zu vernachlässigen? Ich sehe da tatsächlich die Gefahr, dass das irgendwann mal nach hinten losgehen kann. Wenn Newcomer-Bands kaum eine Chance haben, wenn es nirgendwo eine Plattform gibt, auf der man seine Songs singen kann, auf der man, ja, seine Haltung zeigen kann, dann geht was verloren. Gerade heutzutage. Was meint Bianca? Sollte die Musik ihrer Bands gesellschaftspolitisch sein? Hier ein Ausschnitt aus einem Interview, was ich mit ihr vor einem Jahr geführt hatte.
Ich mache mir sehr viele Gedanken, also ich weiß, dass auch Kiki und Bobo das so sehen. Also wir machen uns schon sehr viele Gedanken darüber. Also bei Was, wenn's regnet zum Beispiel, ist im letzten Jahr dann einfach so was gewesen. Der Kiki hat halt einen Song geschrieben. Ist das ein ganz klar politischer Song? Den haben wir hier auch geprobt und alles. Und es war ihm ganz wichtig, dass das veröffentlicht wird. Also wir hatten dann halt auch gewisse Pläne da und das muss jetzt sein und nicht erst in einem Jahr. So, wir warten nicht auf ein neues Album, es muss jetzt sein, weil jetzt ist einfach die politische Situation so, es wurmt uns so. Ja. Also es steckt ja jedem irgendwo so drin. Und letztendlich kam es jetzt aber dazu, dass die Band eben jetzt längere Zeit gerade nichts gemacht hat und es nicht dazu kam, dass es veröffentlicht wurde, aber es gab ein Post bei Facebook von einem Bekannten, der ist Produzent, der hat ein Studio in Duisburg und der ist gebürtiger Türke. Also ich vermute, er hat einen deutschen Pass, ne? Aber so von den Wurzeln her ist er Türke. Und seine Eltern haben einen ganz bösen, anonymen Brief aus der Nachbarschaft bekommen, weil sie halt immer auf einem bestimmten Parkplatz parken, wo er aber gerne parken möchte. Und wegen typisch Türken und unmöglich. Es war ein unmögliches Ding und das hat er gepostet bei Facebook. Und daraufhin gab es natürlich viele Kommentare und das war für Kiki ein Anlass, seine Vorproduktion, die er zu Hause gemacht hat von diesem Song, bei Soundcloud reinzustellen und darunter zu posten.
Ja.
Weil er sagt, ich kann nicht mehr anders, ich muss jetzt mit dem Song raus.
Ja.
Wir haben das jetzt noch nicht aufgenommen, aber ich muss das jetzt raushauen und wenn wir den aufnehmen, kann ich ihn immer noch wieder rausnehmen. Ja. Aber also das musste so. Und so geht es ja den anderen Bands auch. Also ich persönlich sehe so, dass Musik ist sowieso für alle Menschen das Emotionalste, das es überhaupt gibt. Ist einfach so. Man lässt nichts näher an sich ran als Musik. Nicht, also persönlicher geht es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, dass Musik auch das größte politische Mittel ist. Eigentlich. Mhm. Es wird nur viel zu selten genutzt. Mhm. Es wird in der Punk-Szene viel genutzt. Also Manny, dessen Alben wir veröffentlichen, macht sowieso politische Texte. Nicht alles. Ne? Also er macht sehr viel lustige Sachen, ja. Aber es ist ihm natürlich schon auch wichtig, was Politisches zu machen. Das hat er auch auf seinem aktuellen Album. Ist ein Song drauf, der auch entsprechend in Playlists zu finden ist, die sich politisch orientieren. Bei den Waltons ist ein Song drauf, der America First heißt, der halt logischerweise über Trump geht. Mhm. Und so geht es eigentlich jedem, dass man einfach das Gefühl hat, es muss jetzt einfach raus. So, das stelle ich immer wieder fest. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn jemand das nicht nutzt. Also es ist vielen vielleicht nicht bewusst, was sie für einen Einfluss auf andere Menschen haben. Aber wenn man so machen es ja die rechten Bands eben auch.
Ja, klar.
Genauso untergraben sie das ganze Jahr, indem sie Menschen da erreichen, weil sie eben erkannt haben, dass man mit Musik das erreicht. Und es ist halt wahnsinnig wichtig, dass man es nutzt. So, und ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr politische Songs eigentlich kommen.
Das Lokale stärken, das Überregionale aber auch nicht vergessen. Dazu habe ich ein anderes Ensemble interviewt. Die Unterbiberger Hofmusik, zu der hauptsächlich die Familie Himsel gehört. Angefangen haben sie Anfang der 90er mit bayerischer Volksmusik. Irgendwann hat aber auch der Jazz immer mehr Einfluss auf ihre Musik gewonnen. Ihr Stil wurde weltoffen. Inzwischen spielen sie häufiger zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern aus arabischen Ländern und aus der Türkei. Und auch aus diesem Kulturraum ist der musikalische Einfluss nicht zu überhören. Innsbruck heißt das Stück, geschrieben von Ashik Veysel, arrangiert von Kubilay Üner. Jetzt erschien bei Himsel Records, die Rechte am Original hat Kalan Music. Ein Beispiel für die Mischung, mit der die Unterbiberger immer wieder gerne spielen. Hier klingt es nach bayerischer Volksmusik, da dann wieder nach Istanbul spätnachts. Ich habe mich mit Franz Himsel, dem Kopf des Ensembles, unterhalten. Er spielt hauptsächlich Trompete, greift aber auch mal zu anderen Instrumenten, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zur Volksmusik passen. Eine türkische Saz zum Beispiel und, kaum vorzustellen, damit eckt er an, wie er erzählt. Ein Auftritt beim Oktoberfest.
Wir waren auf der alten Wiesn, haben dreimal gespielt. Es sind dann einfach viele Leute, die halt einfach die Lederhosen anhaben und einfach sagen, hört sofort auf, ihr macht die ganze Volksmusik kaputt. Die Leute gehen uns inzwischen aus dem Wege, aber auf dem Oktoberfest, im alten, in dem Zelt, im Herzkasperl-Zelt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mich gescheit geärgert, weil da haben 12 oder 15 andere Zelte, wo man hingehen kann, aber nur dahin zu gehen, um dann einfach, um sich aufzuführen, weil natürlich auch viele türkische Mitmusiker oder Zuhörer da waren, da weiß man dann einfach auch wieder, wo man ist.
Immer wieder sind sie im Ausland unterwegs, meistens eingeladen vom Goethe-Institut. Als weltoffenes Musikensemble spielen sie in Ländern wie Iran, Ägypten und der Türkei. Wie gehen Sie dann mit Menschen vor Ort um? Und wenn Sie vor Politikern spielen, was auch öfters vorkommt, zeigen Sie Ihre Haltung ganz offen? Ja, meint Franz, aber auf eine andere Art, als andere Künstlerinnen und Künstler es vielleicht tun.
Ihr seid ja in Kontakt gekommen mit Politikern, ja? Ich sag mal, das ist natürlich nochmal eine andere Welt, wenn man dann halt mit Menschen zu tun hat, die halt Entscheider sind, ja, die halt dann wirklich auch Einfluss drauf haben auf möglicherweise das eine oder andere, was man sich selbst vom Herzen her wünschen würde. Aber ich weiß nicht, wie seid ihr damit umgegangen? Wart ihr mal freundlich zu denen oder gab es da auch schon mal so Begegnungen, wo du sagst im Nachhinein, das war jetzt vielleicht nicht so ganz so, oder da hätte ich lieber was anders gesagt. Wie war da deine Erfahrung?
Ja, ich meine, ich traue mich viel, aber ich meine, es macht keinen Sinn, von der Bühne runter irgendwelche politische Statements abzugeben. Ich meine, wenn wir direkt drauf spielen, auf irgendetwas, was mir nicht passt, dann kann man schon nochmal einen flapsigen Dings dann loslassen. Das kriegen die dann auch mit, aber einfach möglichst die Musik aus der Politik herauslassen. Das ist wahrscheinlich schlau. Aber erstaunlicherweise schickt uns ja auch die bayerische Staatsregierung rum. Wir haben zum Beispiel gespielt vor 3 Jahren, glaube ich, war das zum Tag der Deutschen Einheit in Prag. Also da ruft jemand von der Staatskanzlei an und sagt, wir hätten gerne, dass Sie in Prag spielen. Und ich frage den natürlich, haben Sie überhaupt eine Ahnung, was wir machen? Ja, natürlich, wir spielen Türkisch und so. Sag ich, und das wollt ihr, dass wir das in Prag spielen? Ja, wissen Sie, wir haben ein Zelt, da sind 1000 Leute drin. Und dann haben wir daneben nochmal erzählt, da sind 250 Leute drin. Und wir hätten uns gedacht, Sie spielen in dem Zelt mit 250. Das ist natürlich eine internationale Veranstaltung, wo die Leute von überall herkommen. Und die haben das natürlich sich schon schlau überlegt. Also das ist alles international ist bei uns gelandet. Und die, wo ihre Biermusik haben wollten, die haben natürlich ihr Bier getrunken da drüben. Und bei uns war das natürlich eine super Geschichte, weil es eigentlich vollkommen international war. In Prag praktisch eine bayerische Veranstaltung mit Leuten aus Afrika und von Schweden und sonst irgendwo her. Und da ist es dann eigentlich fast wurscht, was man für Musik spielt. Aber nachdem dann bei mir halt einfach auch ein paar Elemente bayerische dabei haben, passt es dann schon wieder zusammen. Also man muss schon sagen, die Leute sind schon auch so schlau, das wissen, dass das auch passen kann.
Du hast gesagt, Politik und Musik sollten jetzt nicht zu viel miteinander zu tun haben. Ja. Ich weiß nicht, ich mache ja auch den Podcast letztendlich auch aus dem Grund, weil, oder der nennt sich ja zumindest auch Musiker mit Haltung. Ja. Und ich halte euch schon auch für Musiker, die eine gewisse Haltung auch haben, ja, und damit dazu auch stehen. Ja. Was schätzt denn du ein? Wie wichtig ist denn sowas wie Haltung für Musikerinnen und Musiker?
Also Haltung ist einfach absolut wichtig, aber es ist natürlich die Frage, ob ich das vordergründig machen muss oder ob ich das einfach so subversiv machen kann. Also ich meine zum Beispiel, wir spielen halt ein Stück von Aschik Veysel. Aschik Veysel ist praktisch ein alevitischer Sänger und ich habe in der Türkei und vor den ganzen Politikern gesagt, also sie stehen aber trotzdem auf ihre Musik da dort, aber ich wollte sagen, dass es ein alevitischer Sänger ist, weil die Aleviten natürlich da dort auch natürlich gut davon kommen. Oder wenn wir irgendwo anders spielen. Also das ist ich glaube, ich muss das nicht politisch formulieren, das was da passiert auf der Bühne und was wir machen, das spricht für sich selber. Das ist eigentlich das Schöne daran. Ich meine, wir haben natürlich ein paar Texte dabei und die Texte haben uns natürlich auch überlegt, was man da aussuchen könnte. Da ist jetzt zum Beispiel kein Text dabei, bei dem zweiten Stück, das wir zusammen mit dem Aschik Veysel sozusagen kombiniert haben, und das heißt Innsbruck, ich muss dich lassen. Aschik Veysel, der Text handelt praktisch, ich muss die Heimat verlassen, ich bin verlassen auf dieser Welt, der Mann war übrigens blind, ich weiß nicht mehr, wo es weitergehen soll, ich sehe nur, es hat einen Eingang gegeben und irgendwo gibt es einen Ausgang, also sehr, wie soll ich sagen, melancholisch, und die Leute tanzen trotzdem drauf. Die Auswahl der Stücke, das einfach und das dann einfach in Verbund mit dem, was wir sonst machen, das ist politische Aussage genug und die ist mehr oder weniger unangreifbar. Oder besser gesagt, da müsste jetzt erst einmal, wenn müsste ja jemand das alles übersetzen in 1:1 in Sprache, was da passiert, das wird wahrscheinlich keiner machen. Das ist, glaube ich, die bessere, die tragfähigere Antwort auf die ganze auf dieses Dilemma, was da natürlich oft einmal auf uns zukommt.
Die Unterbiberger Hofmusiker haben offensichtlich ihre ganz eigene Art, gegen dieses Dilemma anzusingen. Und eine, die bei ihrem Publikum und auch bei politischen Veranstaltern durchaus ankommt. Das war die Best-of-Episode von Attitude, Musikerinnen und Musiker mit Haltung. Ich bin Nico. Ab dem Herbst geht es dann weiter mit meinem Podcast mit Bands wie Kent Koda oder der bosnischen DJ Jasmina. Wenn ihr Bands und Kapellen kennt, die eine Folge verdient hätten, schreibt's mir in die Kommentare oder schickt mir eine Mail an atti-tune@gmx.de. Bis dahin, bewahrt Haltung und stay attitude.